Ich möchte auch mit dem Wort ganz am Anfang anfangen. Da steht im zweiten Kapitel unserer Bibel, 1. Mose 2, 24. Darum verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und hängt seine Frau an. Und sie werden zu einem Fleisch. Das war der Beginn der göttlichen Ordnung für das Zusammenleben von Mann und Frau. Deswegen das Thema heute Morgen, Ordnung, Respekt und Liebe in der Ehe. Jetzt magst du sagen, ich bin nicht verheiratet oder ich bin verwitwet. Was geht mich dieses Thema an? Dann meine Antwort, wir haben die Aufgabe, ob Frau oder Mann, unseren Jüngeren gemäß den Worten des Apostels Paulus zu helfen, die göttlichen Gedanken auch der Ehegemeinschaft zu verstehen. Deswegen ist es gut, auch wenn ich selbst nicht verheiratet wäre, zu wissen, was das Wort darüber zu sagen hat. Ich möchte zunächst ein paar ganz grundsätzliche Dinge dazu sagen, um dann die Hauptordnung zu besprechen, gemäß dem Wort, und anschließend den Gedanken von Respekt und Liebe im Zusammenleben von Mann und Frau. Ganz grundsätzlich geht diese Beziehung nach einer göttlichen Ordnung. Das ist uns allen klar und viele von uns wissen auch mit Sicherheit, wie diese Ordnung heißt. Wir haben schon einen Teil auch der Einleitung gehört. Wichtig ist bei so einem Thema, dass hier in der ersten Reihe auch für die Geschwister, die mal die Kassette hören sollten, dass meine Frau hier sitzt in der ersten Reihe. Das ist ganz wichtig, wenn man über ein solches Thema spricht und ist alleine, dann sagen die Zuhörer, der kann gut reden. Seine Frau ist ja zu Hause und die weiß nicht, was der hier erzählt. Und das ist mir immer ganz wichtig, wenn es um dieses Thema geht, dass meine Frau dabei ist. Jetzt könnte man sagen, alles, was ich jetzt sage, kann zu Hause dagegen nicht verwendet werden. Und deswegen muss ich vorsichtig sein mit den Äußerungen. Oder, noch besser, Wort gegründet, weil dann kann ja nichts passieren. Ja, soweit zu diesem Punkt. Dann ein weiterer grundsätzlicher Gedanke, wenn du jetzt mit deinem Ehepartner hier sitzt, dann warte nicht drauf, bis jetzt ein Stichpunkt kommt und dann machst du so und sagst, stehst du in die Seite und sagst, hast du das gehört? Ja, das soll man auch nicht machen. Oder du solltest auch nicht denken, dass du jetzt denkst, hoffentlich hat er eben zugehört, was da gesagt worden ist. Sondern wir wollen es mit dem Apostel Paulus halten, der gesagt hat in Galater 6, Vers 4, ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk. Und dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen. Ich verwende dieses Wort mal für dieses Thema. Es hat ja einen anderen Hintergrund. Um zu zeigen, dass ich an mich denken soll, du an dich, wenn wir dieses Thema gemeinsam besprechen, um für uns selbst die Lehren daraus zu ziehen und dann entsprechend auch handeln zu können. Aber ich verspreche euch, es wird nicht so schlimm, wie du vielleicht denken magst. Gut, noch ein paar grundsätzliche Dinge zu dem Thema Mann und Frau. Da heißt es ganz am Anfang in unserer Bibel, 1. Mose 2, die Verse 18 bis 20. Und Jahwe Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, seinesgleichen. In Vers 20, der Mensch hat den Namen gegeben, den Tieren, und allem Vieh und dem Gevögel des Himmels und allem Getier des Feldes, aber, steht dann hier, für Adam fand er keine Hilfe, und wieder seinesgleichen. Diese beiden Worte, Hilfe und seinesgleichen, müssen wir zunächst mal etwas beleuchten, bevor wir in die Hauptordnung kommen. Es steht auch hier, ich will ihm eine Hilfe machen. Ja, was denn für eine Hilfe? Vielleicht eine Haushaltshilfe? Zum Waschen, Kochen, Bügeln, alles, was so gebraucht wird? Ist das vielleicht gemeint? Wenn wir dieses Wort richtig verstehen wollen, dann müssten wir dem mal nachgehen in der Schrift, was dieses Wort Hilfe im Hebräischen hier aussagt. Steht zum Beispiel in 2. Mose 18, im Vers 4, dass Mose einen seiner Söhne Eliezer nannte. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Er nannte ihn Eliezer, weil dieser Name bedeutet, übersetzt, mein Gott ist Hilfe oder eine Hilfe. Man könnte auch sagen, mein Gott ist meine Hilfe, auch wenn das bei der Hilfe dieses persönliche Fürwort fehlt. Also mein Gott ist eine Hilfe. Ja, ist Gott jetzt eine Haushaltshilfe für Mose gewesen? Sondern was war er denn für eine Hilfe? Oder wenn wir in den Psalmen lesen, viele, viele Stellen, 30, 11, Jahwe ist mein Helfer. Gott ist mein Helfer. Kannst du immer wieder finden. Und das ist immer das gleiche Wort. Er ist, Gott ist meine Hilfe. Überleg doch mal, wenn jemand Hilfe braucht, was heißt denn das? Wenn jemand Hilfe braucht, kann er irgendetwas selber nicht. Deswegen braucht er ja die Hilfe. Wenn jemand Hilfe braucht, ist er in gewissen Dingen unfähig, etwas zu regeln, sonst bräuchte er keine Hilfe. Das heißt aber auch, dass die Hilfe, die er bekommt, in diesem Punkt, wo es was zum Helfen gibt, dem zu Helfenden überlegen ist. Oder zumindest notwendig ist, damit dieser Verbund, der hier entsteht, weiteren Bestand haben kann. Also wir müssen überlegen, der Hilfeleistende und der auf Hilfe Angewiesene sind zwei verschiedene Personen und sie brauchen einander. Wenn der Hilfeleistende den Hilfeempfänger nicht hätte, bräuchte er keine Hilfe leisten. Wenn der Hilfeempfänger keine Hilfe bräuchte, dann bräuchte er diesen, der hilft ja nicht. Also sie sind beide voneinander abhängig. Man kann also hier von einer Gleichheit sprechen. Und wenn wir das auf die Familie, auf die Ehe anwenden, auf Mann und Frau, heißt es also, die Frau ist die Hilfe des Mannes, weil mit dieser Hilfe, die er dringend braucht, erst diese Gemeinschaft ihren kompletten Bestand hat oder überhaupt erst existieren kann. Gut, also Hilfe im biblischen Sinne ist also etwas ganz Wichtiges und keine Aushilfe, wie wir das vielleicht verstehen, in unserem Sprachgebrauch. Diese Hilfe, um die geht es. Und jetzt steht hier noch in diesen Versen, dass diese Hilfe seinesgleichen sein soll. Auch das gehört noch zum grundsätzlichen Verständnis. Seinesgleichen ist im Grunde steht hier ein Wort, das heißt, das kann man also auch in jedem Wörterbuch, hebräischen Wörterbuch nachlesen, heißt eigentlich gegenüber oder gegenwärtig. Es ist sein Gegenüber, sein Gegenwärtig. Wenn zwei Berge stehen, einer steht hier, einer dort, steht im Hebräischen dieses Wort. Das ist der Berg gegenüber. Oder er ist gegenwärtig. Und dieses Wort in einem hebräischen Fall, der sich Hifil nennt, hat dann die Bedeutung des Berichtens oder Mitteilens. Also das Gegenüber, die Gegenwart, ist das Berichtende, Anwesende nach der hebräischen Sprache. Wenn also hier steht, er soll eine Hilfe bekommen, die gegenwärtig ist, berichtend und mitteilend, bedeutet das doch, wenn wir eine Weile darüber nachdenken, dass das Gespräch, der Austausch, der Gedankenaustausch, das Miteinanderreden eine ganz entscheidende Hilfe in dieser Ehegemeinschaft ist. Gott hat also gesagt, der Mann braucht eine Hilfe, damit er existieren kann. Und diese Hilfe ist gleichzeitig sein Gegenüber, sein Gesprächspartner, sein berichtendes Gegenüber, sein berichtendes anwesendes Wesen, um es mal ganz neutral auszudrücken. Also kommt dem Gespräch an ganz gewaltiger Stellenwert zu in unseren Ehegemeinschaften, weil Gott von Anfang an genau das, warum sein Wort deutlich gesagt hat, hat die Hilfe definiert und auch das Gegenüber definiert. Ich möchte mal ein Wort lesen von Bonhoeffer aus seinen Briefen aus der Haft. Es gibt ein Buch, das heißt Widerstand und Ergebung. Er schreibt hier, und jetzt überlegen, wann er das geschrieben hat, das war vor 60 Jahren etwa. Da schreibt er, eine Frau, die über ihren Mann herrschen will, tut sich selbst und ihrem Mann Unehre. Ebenso wie ein Mann durch mangelnde Liebe zu seiner Frau sich selbst und seiner Frau Unehre zufügt. Und beide verachten die Ehre Gottes, die auf dem Ehestand ruhen soll. Und jetzt Achtung, vor 60 Jahren. Es sind ungesunde Zeiten und Verhältnisse, in denen die Frau ihren Ehrgeiz darin sucht, zu sein wie der Mann. Und der Mann in der Frau nur das Spielzeug seiner Herrschsucht und Freiheit erblickt. Es ist der Beginn der Auflösung und des Zerfalls aller menschlichen Lebensordnungen, wenn das Dienen der Frau als Zurücksetzung, als Kränkung ihrer Ehre und die ausschließliche Liebe des Mannes zu seiner Frau als Schwäche oder gar als Dummheit angesehen wird. Soweit das Zitat. Ich finde es gut, was der Bruder da sagt, und die Verhältnisse sind ja nicht besser geworden, sondern wir sehen ja auch heute den ein Fortschreiten des Zerfalls von Familie und Ehe überhaupt. Ein letzter grundsätzlicher Gedanke, bevor wir in die Hauptordnung kommen. Es gibt ja so feministische Gedanken. Das sagen die Leute, der Paulus ist ein Frauenfeind, die Bibel ist gegen die Frauen, und das war alles Unsinn, wir wissen das ja. Gegenteil ist der Fall. Wir haben eher über den Gedanken der Hilfe besprochen, des Gegenübers, des Mitteilens, die ganz wichtigen Faktoren, die eigentlich ein voneinander abhängig sein, deutlich machen. Und es gibt noch zwei Gedanken, die da hineinspielen, nämlich 1. Korinther 7,4 geht es ja um die direkte Beziehung zwischen Mann und Frau in diesem Kapitel. Und da sagt Paulus in Vers 4, die Frau hat nicht Autorität über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Jetzt musst du ja weiterlesen. Hier wird dann der Macho, der aufhören zu lesen. Man muss ja weiterlesen. Gleicherweise aber auch hat der Mann nicht Autorität über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Merkst du etwas? Es gibt auch in der direkten Beziehung zwischen Mann und Frau, in der göttlichen Ordnung, ein Abtreten von Autorität, was meinen Leib betrifft, an meinen Partner. Und umgedreht das Gleiche. Also es entsteht eine Gleichheit in der Beziehung, wenn es um die leibliche Zuordnung geht. Paulus schreibt Epheser 5,21 noch etwas, was das Geistliche betrifft, und sagt, wir sollen Gott allezeit danken, als einander sich unterordnende in der Furcht des Christus. Da spricht hier von Mann und Frau, Kapitel 5. Wir werden noch einiges darauf hören. Also, sich einander unterordnen in der Furcht oder Ehrfurcht des Christus. Körperliche Autorität, Gleichheit, Unterordnung im geistigen Sinne unter Christus, Gleichheit in der Ehe, im Besonderen im Verhältnis zwischen Mann und Frau. Sie sehen also, dass die Bibel keineswegs frauenfeindlich ist, sondern dass sie eine Gleichheit von Mann und Frau, wenn es um die Körperlichkeit und die geistlichen Belange geht, anweist, voraussetzt und uns zeigt, und gleichzeitig, wenn es um die Entstehung dieser Ehegemeinschaft geht, die göttliche Linie ist ein abhängiges Verhältnis, ein Hilfeverhältnis und gleichzeitig ein mitteilendes Miteinander. Und wenn wir das alles zusammen sehen, ist also die Ehegemeinschaft kein Joch, wo der eine herrscht und der andere dient. Sie ist auch keine Gleichmacherei, in der die Frau machen kann, was sie will, und der Mann auch, sondern ist ein Miteinander abgestimmt auf der Grundlage der göttlichen Grundsätze, um die es heute hier geht. Und damit würde ich es mit dem Grundsätzlichen belassen, und wir wollen uns einmal die Hauptordnung anschauen, bevor wir dann zu dem Teil kommen, Respekt und Liebe, wo es auch um ganz praktische Dinge geht, weil das ist ja wichtig, das interessiert uns ja auch. Die Hauptordnung Gottes, ja, unser Bruder Reinhard hat sie schon vorgelesen, in 1. Korinther 11, Vers 3, heißt, ich mache es nochmal, ich will aber, dass ihr wahrnehmt, das sagt Paulus, dass der Christus das Haupt jedem Mannes ist. Das Haupt der Frau, aber der Mann. Das Christus Haupt, aber Gott. Merkst du etwas? Jeder hat ein Haupt über sich. Es geht also darum, diese Hauptordnung nicht nur zu kennen, sondern sich dann auch entsprechend in dieser Hauptordnung zu bewegen und sie einzuhalten. Die Unterordnung untereinander ist also ein göttliches Prinzip. Die Unterordnung in dieser von Gott festgesetzten Reihenfolge. Gott, Christus, Mann, Frau. Dass das kein Sklaventum ist, haben wir schon festgestellt. Wir werden das auch weiterhin sehen, dass das nicht so ist, sondern wir dürfen feststellen, dass diese Gemeinschaft in dieser Hauptordnung von Gott gewollt ein Segen ist für alle daran Beteiligten. Es gibt auch weltliche Leute, die ungläubig sind, die erkennen, dass ein Zerfall der Ehegemeinschaft und ein Zerfall der Familie den Zerfall einer ganzen Nation zur Folge hat. Und das kann man heute auch beobachten. Gut, in dieser Hauptordnung, in der jeder ein Haupt über sich hat, ist noch etwas wichtig. Und wenn wir jetzt die einzelnen Häupter betrachten, kannst du feststellen, wie diese Ordnung zustande kommt. Also das ist auch wichtig für uns als Mann und Frau, zu wissen, warum ist das so, wie ist diese Ordnung zustande gekommen. Also, Gott ist das Haupt über allem, keine Frage. Und wie definiert sich diese Hauptschaft Gottes denn? Wann ist er denn Haupt geworden? Wenn wir Psalm 2, Vers 7 bedenken, wo es heißt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich bezeugt, dann war das der Moment, weil wir glauben, dass das der Text ist, der am weitesten zurückreicht, auch wenn die Apostelgeschichte nur einen zweiten Aspekt dazu nennt. Trotz allem ist es so, Christus war das Einzige, sagte Johannes, was aus Gott herausgekommen ist. Und in diesem Moment, als der Christus aus Gott herauskam, war Gott das Haupt des Christus. War er, der Christus, zugehörig dem Gott. Oder wie Johannes 1, Vers 1 sagt, wir haben es vorhin gehört, er war zu dem Gott hin ausgerichtet, steht dort wörtlich. Nicht bei Gott, also zu Gott hin ausgerichtet. Ein zweiter Punkt der Hauptschaft Gottes ist nicht nur die Existenz des Sohnes als Begründung, sondern ein zweiter ist, dass er regiert, und zwar über alle Äonen, wie es in Psalm 145, 13 steht. Wenn du den Vers aufschlägst und dort in deiner Bibel das Wort zukünftig steht, wenn du dort zukünftig liest, kannst du gerade streichen, weil das steht nicht im Grundtext. Dort steht, Gott ist, oder seine Regentschaft, seine königliche Herrschaft, ist eine königliche Herrschaft aller Äonen, steht dort wörtlich, und nicht aller zukünftigen Zeitalter. Das ist der Wunsch, der fromme Wunsch des Übersetzers, weil er der Meinung ist, Gott regiert eben nicht. Weil eben jetzt der Teufel regiert, hat Gott nichts zu sagen. Deswegen muss man zukünftig einfügen, steht aber nicht im Grundtext. Also Gott ist ein Gott über alle Äonen, seine Regentschaft, seine königliche Herrschaft ist zu allen Zeiten über alle Äonen. Und das ist ein zweiter Punkt, der seine Hauptschaft sozusagen definiert, weil er in Christus, dem aus ihm gekommenen Sohn, diese Äonen gemacht worden sind. Und so ist er über allem, weil auch aus ihm alles ist. Und niemand kann ihm diese Oberherrschaft wegnehmen. Und hat sie auch niemals weggenommen. Dass der Teufel in gewissen Bereichen regiert und dass er der Gott dieses Äons genannt wird, was ich glaube, dass es der Satan ist, heißt nicht, dass er machen kann, was er will, heißt auch nicht, dass Gott nicht mehr regiert, sondern Gott hat ihm einen Teil der Äonen, nämlich einen Äon zugeordnet, in dem er herrschen darf, gemäß dem göttlichen Willen und sonst gar nichts. Also das ist ganz wichtig, Gott ist und bleibt der Regent und Oberherrscher über alles, zu allen Zeiten. Der dritte Punkt, in dem sich die Hauptschaft Gottes definiert, ist, dass er auch das Ziel der gesamten Schöpfung ist. Er ist das Ziel der gesamten Schöpfung, weil Paulus sagt, 1. Korinther 15, 28, dass einmal Gott allen alles sein will, oder alles in allem. Und wenn wir Römer 11 noch berücksichtigen, den Kreislauf aus ihm, durch ihn, hinein in ihn, oder Epheser 1, Vers 10, da heißt es, dass das Geheimnis seines Willens es ist, dass er in dem Christus alles unter ein Haupt zusammenbringen will, wirklich hinaufhauen. Also das gesamte All, die gesamte Schöpfung, alles, was jemals aus dem Sohn herausgekommen ist, muss wieder in ihn hinein, biblisch gesprochen. Und dann wird Christus alles dem Vater inklusive sich selber unterordnen. Also der Beginn definiert die Hauptschaft Gottes, aus ihm ist alles. Und das Ende auch, es ist wieder alles in ihm vereint und zwischendrin regiert er über den gesamten Zeitraum. Also Gott ist das absolute Haupt in diesen drei Punkten. Jetzt zu Christus als Haupt. Du merkst, du kommst eine Etage tiefer, dann kommt anschließend der Mann, kannst du schon drauf freuen, wenn du ein Mann bist. Und dann schauen wir mal, was da uns das Wort zu sagen. Also zunächst Christus. Christus ist das Haupt jeden Mannes, steht hier. Ja, das klingt zunächst verwunderlich, also viele würden das vielleicht relativieren wollen. Wieso ist er das Haupt jeden Mannes? Die Männer wollen doch gar nichts von Christus wissen, die Mehrheit der Männer. Nur in Kolosser 1, Vers 16 heißt es, dass durch ihn oder in ihm das ganze All geschaffen worden ist. Gehören die Männer mit zur Schöpfung? Also ich kenne keinen Mann, der nicht mit zur Schöpfung gehört. Alle Männer dieser Welt, die jemals gelebt haben und leben werden und jetzt leben, sind ein Produkt des Schöpferwillens Gottes in Christus Jesus. Und deshalb ist er auch das Haupt jeden Mannes, auch wenn das den Männern unbekannt sein mag oder viele das nicht wollen. Kolosser 2, Vers 10 heißt es auch, das Haupt jedes Fürstentums. Fürstentum heißt, das sind die Anfänglichen nach dem Grundtext. Die Anfänglichen, die Autoritäten, die hochrangigen Engelmächte. Auch diese, oder auch über diese ist er Haupt. Es gibt also kein Wesen in dieser Schöpfung, über das Christus nicht Haupt wäre. Deshalb ist Christus das Haupt auch jeden Mannes. Seine Hauptschaft definiert sich auch in Verbindung mit der Ekklesia, Leibesgemeinde. Was sagt uns die Schrift? Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, Vers 1, Vers 22. Und noch etwas, das Ziel ist, dass dieser Leib des Christus, die Gemeinde, wenn wir dazugehören, und ich denke, das ist so, dass wir als Leib des Christus nach Epheser 1, Vers 22 gleichzeitig die Vervollständigung des Christus sind, heißt es dort, der seinerseits das ganze All vervollständigt. Also die Vervollständigung des Alls, wenn etwas vollständig ist, ist es fertig, ist eine Arbeit, eine Aufgabe des Hauptes mit seinem Leib. Und hier definiert sich also auch die Hauptschaft Jesu in der Wiederherstellung des gesamten Alls. Nach den Worten des Apostels Paulus gibt es noch ein paar weitere Stellen, die will ich aber jetzt nicht alle nennen. Ein dritter Punkt, der die Hauptschaft des Christus definiert, ist, dass Christus auch nach dem Gericht, wenn er alles wiederherstellt, nach und nach, durch Gericht, nach dem Gericht die Anerkennung der gesamten Schöpfung findet. Da haben wir einen wunderbaren Vers in Philipper 2, Vers 10 und 11, den leider auch viele Glaubende nicht glauben, auch wenn sie sagen, es sei gläubig. Philipper 2, Vers 10 und 11 heißt es nämlich, und hier ist ganz wichtig, darauf zu achten, was dort wirklich steht, damit wir die Konsequenz erkennen, um die es hier geht, mit der Hauptschaft des Christus definiert wird, nämlich, er will, da ist erhöht worden, sagt er vorher, Vers 9, auf das in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen, der irdischen, der unterirdischen und, ganz wichtig, jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Ja, das sagen viele, setzt Gott seinen Fuß in den Nacken des Feindes und drückt ihn auf die Erde und er muss sich beugen vor der Göttlichkeit. Ja, auch das ist ein frommer Wunsch mancher Bibelübersetzer oder Gläubiger, denn wenn man den Text mal wirklich betrachtet und den Gesamtzusammenhang der Schrift berücksichtigt, ist das nicht die Art und Weise Gottes mit seinen Feinden umzugehen, nach dem Gericht, wohlgemerkt, Gericht als Zurechtbringung. Es steht hier, jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist. Das Wort für bekennen in unserem Bibelkontext heißt, würde ich mit gleichen Worten sagen, mit gleichen Worten der Schrift sagen, dass Jesus Christus Herr ist. Das sagt Paulus in 1. Korinther 12, Vers 3. Niemand kann sagen, Herr Jesus, außer dem Heiligen Geist. Wenn also die Feinde Gottes nach dem Gericht ihre Knie beugen und mit den gleichen Worten der Schrift Christus bekennen, geschieht das im Heiligen Geist. Also keine Zwangsmaßnahme Gottes, kein Fuß im Nacken des Feindes. Das war eine Methode im Alten Testament, man kann sowas finden. Ein Sinnbild auf Gericht, keine Frage. Aber die Wiederherstellung, sagt Paulus in Römer Kapitel 5, ist viel, viel mehr. Die Gnade ist viel, viel mehr als das, was Adam sozusagen verdorben hat. Also wir erkennen auch Christus als Haupt, ist eindeutig definiert. Er ist das Haupt in der Tat über die gesamte Schöpfung, weil sie aus ihm ist. Und die gesamte Schöpfung wird ihn als dieses Haupt eines Tages anerkennen, und zwar freiwillig und freudig. Und dann ist alles wieder in Ordnung, könnte man sagen, das, was verdorben worden ist, ist wiederhergestellt. Gut, jetzt haben wir zwei Häupter definiert. Wir haben den Vater als Haupt definiert und auch den Sohn als Haupt definiert. Und jetzt kommt der Mann als Haupt. Wie definiert sich der Mann als Haupt gemäß der Schrift, wo ich dann zu den praktischen Dingen komme? Da heißt es in 1. Korinther 11, Vers 8, denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Denn der Mann wird auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. In 1. Korinther 2, Vers 13 sagt er, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Merkst du etwas? Die Erbschaft Gottes hatte sich definiert in einem Punkt, den ersten, durch die Entstehung des Sohnes, durch das Geborenwerden oder Zeugen oder Herauserwerben aus Gott des Sohnes. Also er war der Zweite, damit war das Erste Gott nämlich das Haupt. Christus hat seine Hauptschaft bezüglich der gesamten Schöpfung biblisch definiert bekommen, weil sie aus ihm ist. Die ganze Schöpfung ist aus ihm, jeder Mann ist aus ihm. Und sie kommt auch wieder in ihn hinein, wie alles wieder in Gott kommt. Und beim Mann heißt es, die Frau ist vom Mann, nicht der Mann von der Frau. Also hier die Schöpfungsordnung, wir sahen ja eingangs, Adam war allein und er sucht, oder Gott wollte ihm eine Hilfe geben, ein Gegenüber, ein mitteilendes Gegenüber. Also definiert sich Hauptschaft in einem ganz wichtigen Punkt aus der Entstehungsgeschichte der einzelnen Häupter heraus. Gott war zu aller Zeit der Unveränderliche, der Sohn kam aus ihm heraus, war Gott Haupt. Aus dem Sohn die Schöpfung, war der Sohn Haupt der Schöpfung. Der Mann als Ausgangspunkt der Frau ist nun Haupt der Frau. Da lesen wir in 1. Mose 2, Vers 7 ist es glaube ich, dass Gott eine Rippe nahm von Adam, und hat aus dieser Rippe eine Frau gebaut. Das könnte so gewesen sein, aber das Wort Rippe steht da nicht dort. Wir wissen, dass dort Zella steht, also Zella ist die Hälfte vom Ganzen. Das kann die Hälfte vom ganzen Adam gewesen sein, das kann auch die Hälfte von einer seiner Zellen gewesen sein. Da würde ich mich mit niemandem drüber streiten. Jedenfalls, das Grundtextwort im Hebräischen heißt, Zella, das wird sogar benutzt für einen Torflügel, wenn zwei Flügel sind, der eine Hälfte ist Zella. Oder in der Bundeslade, die Kammer, eine Kammer ist Zella, was immer die Hälfte vom Ganzen ist Zella. Und jetzt hat Gott eine Hälfte von Adam genommen, eine Zelle, oder wegen mir auch die ganze Hälfte, glauben manche Brüder, ist mir auch recht, ich war nicht dabei, ich weiß es nicht, bin ich auch nicht. Also wir nehmen mal an, er hat eine Hälfte genommen von Adam, Zelle oder ganze Hälfte, wie auch immer. Und hat daraus die Frau gebaut, steht wirklich dort, ja, die Frau gebaut. Also haben wir hier auch die Hauptordnung definiert aus der Entstehung heraus. Bei Gott war das so, bei Christus Mein Mann ist doch so. Und deswegen, wir Männer, ich sage das jetzt mal nicht als Entschuldigung, aber wir Männer können nichts dafür. Gott hat uns als Männer geschaffen und die Frau hat aus dem Mann gebildet. Das ist eine göttliche Ordnung. Und die dürfen wir alle beide, sowohl Mann als auch Frau, einfach mal respektieren. Und dürfen anerkennen, dass es in dieser Ordnung zu leben gilt. Und jetzt etwas ganz wichtig, was der entscheidende Punkt, und jetzt kommen wir ja zur Wende hin zu den praktischen Dingen, zu Respekt und Liebe, vorausgesetzt, dass wir als Mann und Frau unsere Rollen, die wir von Gott zugeteilt bekommen haben, dass wir diese Rollen richtig wahrnehmen. Ich muss also wissen, wenn ich als Mann Haupt der Frau bin, was hat das Haupt alles zu tun? Nach dem Willen Gottes. Ich muss wissen, wenn ich Frau bin, die Hilfe des Mannes, das Mitteilende gegenüber, was erwartet die Schrift von dem Mitteilenden gegenüber, der Hilfe für den Mann, damit das Ganze funktioniert. Wie nimmt die Frau ihre Rolle richtig wahr, um dieser göttlichen Ordnung zu entsprechen? Und das, denke ich, ist entscheidend. Und wir haben auch hier eine Reihe von Hinweisen in der Schrift, die ganz praktisch an unser Leben hineinreichen und um die es jetzt gehen soll. Nämlich im dritten Teil, wir hatten erst das Grundsätzliche besprochen, dann die Hauptordnung. Jetzt geht es um Respekt und Liebe. Epheser 5, Vers 33 ist mein Ausgangspunkt, wo Paulus sagt, Epheser 5, 33, jeder liebe seine Frau wie sich selbst. Die Frau habe Respekt, Ehrfurcht, steht in manchen Bibeln, vor dem Mann. Hier haben wir diese beiden Pole. Liebe und Respekt. Es ist die Frage, wenn das Haupt oder das göttliche Hauptesordnung angewendet werden soll, müssten diese beiden Punkte in unserer Ehegemeinschaft zum Tragen kommen, müssten erkennbar sein. Und ich muss mal genau gucken in der Schrift, wie denn das funktionieren soll, worauf es denn dabei ankommt. Ich will ein paar Bibeltexte dazu lesen zunächst und dann erst den Mann und dann die Frau etwas näher zu beleuchten. Epheser 5 ist ja das bekannte Kapitel, wo Paulus auch am Ende die Ehegemeinschaft prophetisch mit der Ekklesia im Verhältnis Christus Haupt und Ekklesia Leib in Verbindung bringt. Das sagt mein großes Geheimnis. In diesem Kapitel können wir eine Menge lernen, auch über das Verhältnis zwischen Mann und Frau. Das heißt hier, ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter, Epheser 5, 22, und dann steht noch was dabei, als dem Herrn. Das heißt, du ordnest dich als Frau ja nicht deinem Mann, einem Menschen unter, sondern du ordnest dich als Frau dem Christus unter, weil es der Gotteswille ist, dass der Mann das Haupt dieser menschlichen Verbindung ist zwischen Mann und Frau. Also dem eigenen Mann unterordnen, als würde ich mich Christus unterordnen. Verstehst du das? Wenn dein Mann gläubig ist, hast du es doch ganz einfach. Weil dann der Christus in ihm praktisch dein Haupt auch ist. Und deswegen ist die Unterordnung wohl schon etwas leichter. Und dann geht es noch weiter. Vers 24 heißt es, als aber gleich wie die Versammlung, die Gemeinde, die Ekklesia, dem Christus unterworfen ist, also auch die Frauen ihren Männern in allem. Hat immer wieder bringt Paulus das Verhältnis Christus und Ekklesia hinein in dieses Ehethema und sagt, es ist das gleiche Verhältnis wie Christus und Leibesgemeinde zwischen Mann und Frau. Das ist die eine Seite, das ist die Seite des Respekts. Also ihr Frauen, unterordnet euch euren Männern als dem Christus, weil der Christus auch ein Haupt ist. Ein Haupt ist über die Ekklesia, die ja sein Weib ist. In diesem Sinne, Leib ist ja auch Weib. Also die weibliche Zuordnung zum Haupt. Und das in diesem Bild dürfen wir uns sehen, sodass wir eine Erfüllung darstellen in unserer Ehegemeinschaft auf einer größeren Ebene zwischen Christus und der Ekklesia. Aber die Männer kommen auch nicht zu kurz, weil ein paar Verse weiter, Vers 25, heißt es zum Beispiel, ihr Männer, von der anderen Seite der Medaille, Liebt eure Frauen. Also wir haben Respekt und Liebe, das ist ja das Thema, Epheser 5. Die Frauen sollen sich unterordnen, gleich wie die Versammlung in Christus. Die Männer, liebt eure Frauen. Wir haben einfach eine Gleichung gehört. Gleich wie, steht er wieder. Ja, wie denn? Wie soll denn der Mann seine Frau lieben? Wie der Christus die Ekklesia, die Versammlung. Der Mann soll seine Frau lieben, wie der Christus die Versammlung liebt. Was hat denn Christus für die Versammlung getan? Ich lese noch Vers dazu, 28. Die Männer sind schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihren eigenen Leib. Was hat Christus für die Ekklesia getan? Für das gesamte All natürlich, aber vordergründig, erstrangig für die Leibesgemeinde. Er hat sein Leben dafür gegeben. Christus war bereit, für seinen Leib, Darstellung des Leibes, der Frau, zu sterben. Ich habe früher viele solche Vorträge halten dürfen, als ich noch einer anderen Gemeinschaft angehörte. Dort gab es da ganz strenge Sitten. Und wenn die mich heute hören würden, dann würden die vielleicht sagen, ich habe Kreide gegessen oder irgend sowas, weil das alles für sie viel zu mild klingt. Aber ich halte mich an das Wort, weil das Wort sagt, oder ich wollte sagen, ich habe früher den jungen Leuten vor allem gesagt, wenn du dir eine Frau ausguckst, junger Mann, und denkst, die würde ich gerne heiraten, dann stell dir die Frage, bin ich bereit, für diese Frau zu sterben? Weil der Christus sein Leben für die Ekklesia gegeben hat. Und dann könnte es sein, dass der junge Mann sagt, da bin ich mir nicht sicher, dann sage ich, lass die Finger davon. Also wenn du dir ganz sicher bist, dass du für die Frau sterben willst, oder bereit bist, das zu tun, dann hast du diesen Maßstab Christus in Ekklesia erfüllt und kannst sie heiraten. Darüber wird wahrscheinlich kaum einer nachdenken. Aber das muss mal gesagt werden. Es steht ja geschrieben. Liebt eure Frauen wie der Christus die Versammlung. Jetzt wirst du fragen, weiß deine Frau, dass du bereit bist, für sie dein Leben aufzugeben, wenn denn das notwendig werden würde, aus welchen Gründen auch immer. Wenn es so ist, dann ist das ein ganz entscheidender Punkt in der Gemeinschaft zwischen Mann und Frau. Denn wenn sie weiß, dass du als Mann bereit bist, für sie zu sterben, wird es ihr leichter fallen, dich als ihr Haupt anzuerkennen und sich unterzuordnen, gemäß der göttlichen Ordnung. So einfach ist das. Also wenn jeder seine Rolle in der biblisch vorgegebenen Weise wahrnimmt, dann ist es eine wunderbare Gemeinschaft. Wir dürfen uns fragen, ist das bei uns so? Und wenn nicht, dürfen wir etwas daraus lernen und dann durch praktische Schritte auch dahin kommen. Ja, wie geht das? Jetzt kommen die praktischen Schritte. Wir betrachten zunächst mal den Mann, damit die Frauen es sagen können, der hackt auf uns Frauen rum, sondern wir machen das die Männer, weil ich bin auch ein Mann. Da ist das ganz praktisch. Hat den Vorteil der Männer, weil das, was zuletzt ankommt, merkt man sich besser. Dann kommen die Frauen dran meistens. Und dann kannst du also so und so sehen. Das ist nur am Rande. Ja, wie sieht das aus? Wie nimmt der Mann seine Rolle als Haupt richtig wahr? Das ist die Frage. Hebräer 10, Vers 7 steht geschrieben von dem Christus. Es steht geschrieben von ihm, um deinen Willen zu tun, oh Gott, ist er gekommen. Das heißt auch für den Mann, wenn der Christus den Willen seines Hauptes tut, wenn das Haupt des Mannes der Christus ist, dann schaut die Frau, ist mein Mann seinem Haupt untertan, tut mein Mann den Willen seines Hauptes, dem Christus. Wenn du als Mann den Willen deines Hauptes tust, Christus, und dich dem Christus unterordnest, sagt die Frau, gut, dann kann ich mich auch meinem Mann unterordnen. Sie wird das auch tun, wenn sie im Glauben steht, wenn das nicht so wäre. Aber es würde viel leichter fallen, zu wissen, dass du als Mann den Christus gemäß deinem Willen handelst. Zweiter Punkt. Der Mann nimmt seine Rolle als Haupt richtig wahr, wenn er der Ruheort für seine Frau ist. Da lesen wir in Matthäus 11, Vers 29, wir haben am Mittwoch im Hausrat gesprochen, wenn es um die Ruhe geht. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, sagt Jesus, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Ja, sagen manche, das hat er gesagt, als er auf der Erde war, das gilt heute nicht mehr. Kommt zu mir und ihr werdet Ruhe finden. Soll das nicht mehr gelten? Muss Christus auf der Erde sein, damit man zu ihm kommen könnte, um Ruhe zu finden? Wir gehen da noch viel weiter. Wir sind in ihm. Wir sind in dieser Hinaufruhe, wie es wirklich heißt, schon eingebunden. Aber um deutlich zu machen, was es bedeutet als Mann, musst du für deine Frau der Anlaufpunkt gemäß dieser göttlichen Ordnung sein, dass sie in schwierigen Zeiten bei dir mal in Ruhe findet. Also der ruhende Pol in der Familie könnte der Mann sein, nach dieser Darstellung. Ein weiterer Punkt ist, der Mann nimmt seine Rolle als Haupt richtig wahr, wenn er für die Familie oder für die Ehefrau sorgt. Das heißt ja 1. Timotheus 5, Vers 8, wer für die Seinigen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, der kennt den Text, ist schlechter oder schlimmer als ein Ungläubiger. Also die Sorge für die Familie oder für die Ehefrau ist ein Punkt, in dem er seiner Rolle als Haupt entsprechen kann. Aber man soll das nicht in übertriebener Weise tun. Sowohl als auch, steht auch geschrieben, in 1. Timotheus 6, Vers 8 und folgende, wenn wir Nahrung und Bedeckung haben, so lasst uns daran genügen, uns, die reich werden wollen, fallen viele Fallstricke und Versuchungen. Und die Geldliebe ist eine Wurzel alles Üblen. Wenn wir das mit berücksichtigen, heißt es also, die Sorge für die Familie darf auch nicht übertrieben werden. Denkt an den Bruder, wir haben vor 9000 darüber gesprochen, der mit 70, 80 Wochenarbeitsstunden irgendwas bewirken wollte und am Ende psychisch kaputt war. Das ist nicht die Aufgabe des Hauptes, sondern es geht um die Sorge in angemessener Weise. Jesus sagt, wo sollen wir unsere Schätze sammeln? Im Himmel. Wenn du viel Geld hast und reich bist, kein Problem, kannst du viel Gutes bewirken, aber wer danach strebt, hat ein großes Problem. Das ist also nicht der Gotteswille. Ein weiterer Punkt wäre, wenn ein Mann seine Rolle als Haupt richtig wahrnehmen kann, indem er seine Frau als einem schwächeren Gefäß mit Einsicht begegnet. Sagt Petrus in 1. Petrus 3, Vers 7, ihr Männer wohnt bei ihnen gemäß Kenntnis als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, ihnen Ehre gebend, als die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, auf dass eure Gebete nicht behindert werden. Ein schwächeres Gefäß, das hat nichts mit Minderwertigkeit zu tun. Wer holt denn die Kohle aus dem Keller? Brauchen wir heute nicht mehr, symbolisch gesprochen. Wenn der aus der Kartoffeln vom Haus steht, 25 Kilo, sagst du, Frau, hol die Kartoffeln, oder machst du das? Also, ganz praktisch gesprochen, die schwere Kiste bricht der Mann und die leichte Tasche die Frau, das war ganz normal. Wer was anderes erwartet oder verlangt, handelt gegen die Schrift. Ganz eindeutig. Das hat nicht nur solche praktischen Auswirkungen, das gilt auch auf psychischen Gebiet. Frauen sind anders veranlagt als Männer. Das darf ich berücksichtigen. Und den Zustand, die Kondition einer Frau, sowohl körperlich als auch geistig, ist zu berücksichtigen. Und das ist die Aufgabe der Männer, das zu tun nach Aussage der Schrift. Dann nimmst du als Haupt eine Rolle richtig wahr. Letzter Punkt für uns Männer. Epheser 6, Vers 4, nach Paulus, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Und in 1. Korinther 14, 35 lernen wir, dass Frauen gesagt wird, sie soll, wenn sie etwas wissen wollen, ihre Männer fragen. Das heißt doch, für die geistlichen Belange in der Familie oder in der Ehegemeinschaft ist der Mann zuständig. Er muss für die geistlichen Bedürfnisse seiner Frau sorgen und sich darum kümmern. Ein weiterer Punkt, wie der Mann seine Rolle als Haupt richtig wahrnehmen kann. Das gäbe dazu sicher noch mehr Punkte aufzuführen. Euch fällt vielleicht auch noch was ein, das ich nicht genannt habe. Aber es geht ja nur darum, mal ganz grundsätzlich zu beleuchten. Und ich denke, das sind so die wichtigsten Punkte gewesen, was uns Männer angeht, wie wir der göttlichen Hauptordnung entsprechen und unsere Rolle in der rechten Weise wahrnehmen. Wie nimmt nun die Frau ihre Rolle in der rechten Weise wahr, damit diese Gemeinschaft funktioniert? Da heißt es in Titus 2, Vers 4, ein erster Punkt, die älteren Frauen sollen die Jüngeren unterweisen, worin ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben. Fatalerweise steht nun hier im Kontext nicht das Wort für die göttliche Liebe an dieser Stelle, sondern zwei Worte, zweimal ein Wort, das nur einmal vorkommt. Das gibt es nur einmal, und zwar nur hier an dieser Stelle. Paulus verwendet ja ein Wort, das wir nirgends anders lesen können. Er sagt nämlich hier, die Frauen sollen unterweisen, dass die jüngeren Frauen ihren Männern freundlich gesinnt sind. Es ist die Freundesliebe, um die es geht. Freund sein dem Mann, heißt es eigentlich wirklich. Und ebenso Freund sein dem Kind. Die Frau hat also die Aufgabe, eine freundliche und liebevolle Atmosphäre zu Hause zu schaffen. Wenn der Mann nach Hause kommt von einer schweren Arbeit und ist gestresst oder was auch immer, dann lassen wir erst ein wenig in Ruhe. Gib ihm das Gefühl, er ist in seiner Oase zu Hause, in seiner gewohnten Umgebung, er kann es mal loslassen und nicht gleich überfallen mit den Problemen des Tages und auf ihn einhacken, weil er ist genervt und jetzt braucht er erstmal ein bisschen so Dampf ablassen, ganz, ganz langsam. Zu Hause lässt man ja Dampf langsam ab, dass es keiner merkt und nicht so schnell, dass da was explodiert. Also ganz gemütlich, eine liebevolle, freundliche Atmosphäre, das ist es, was er braucht, wenn er nach Hause kommt. In 1. Petrus 1, 3, Vers 1, ein weiterer Punkt, wo die Frau ihre Rolle als die Hilfin des Mannes entsprechen kann, wenn Petrus sagt, gleicherweise aber Frauen seien euren eigenen Männern unterwürfig, ich würde übersetzen, seid ihnen ordnet euch euren Männern unter. Das klingt nicht nur besser, sondern entspricht auch dem Kontext, wird etwas besser. Auf das, Achtung, wenn etliche dem Wort nicht gehorchen, gibt ja ungläubige Ehemänner. Du bist als gläubige Frau nicht entbunden von der Hauptordnung, wenn der Mann ungläubig ist. Die Hauptordnung besteht auch bei einem Ungläubigen. Auch wenn er die Rolle alle nicht richtig wahrnimmt, über die wir gesprochen haben, ist es die Pflicht der Frau, ihre Rolle so zu spielen, wie es ihr Glaube und das Wort Gottes verlangt. Weil dann passiert ja was, wie Petrus so sagt. Und das ist der wichtige Punkt, um den es jetzt geht. Er sagt, wenn sie dem Wort nicht gehorchen, was passiert dann? Dass sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden mögen. Also dass ein Mann, wenn er ungläubig ist oder vielleicht nicht in allem so hundertprozentig ist, wie du das meinst, nicht dauernd eine Predigt halten und mit vielen Worten auf ihn einhacken, weil das mögen Männer nicht. Sondern du sollst einfach mal das machen, was im Wort steht. Du sollst einfach deine Rolle richtig spielen und dann merkt er eines Tages und denkt, ich habe eine tolle Frau, was die alles macht. Und er wird sein Verhalten ändern. Weil im Römerbrief lesen wir im Kapitel 12, das Üble wird nur im Guten besiegt. Anders geht das nicht. Wenn das die Menschheit doch begreifen würde, dann gäbe es schon lange keinen Krieg mehr. Natürlich geschieht da Gottes Willen. Aber ich sage nur, das Üble kann nur besiegt werden im Guten. Du kannst Übles oder Böses nicht mit Bösem besiegen. Es geht nur im Guten. Und wer das schon ausprobiert hat, weiß das. Und ich habe ganz bewusst auch solche Dinge schon in meinem Berufsleben direkt gemacht, wo die Leute dann sagen, der ist verrückt. Und die Wirkung ist erstaunlich. Die Wirkung ist erstaunlich. Und das gilt auch für die Frau. Also nimm deine Rolle richtig wahr als Frau, wenn du ein gewinnendes Wesen hast, wenn du deinen Mann nicht mit einer Predigt bombardierst, sondern ihm einfach vormachst, wie eine christliche Frau lebt. Und dann wird er erstaunt sein und eines Tages den Glauben finden, wenn er noch ungläubig ist, oder er wird das eine oder andere ablegen können auch in seinem Leben, weil er merkt, meine Frau macht mir eigentlich was vor, ohne Worte. Dritter Punkt, es gibt ja ein Kapitel in unserer Bibel, Sprüche 31, der Spruch für die Frau. Da findest du so viele Hinweise für das Leben einer Frau in einer göttlichen Ordnung. Das ist ganz fantastisch und da könnte man alleine den ganzen Vormittag drüber reden, machen wir aber nicht, weil es soll ja nicht mehr werden wie bei den Männern, damit die Frauen sich nicht beklagen sagen, jetzt lässt es sich so richtig aus am Ende, denn jetzt bringen die Frauen ihr Fett weg. Darum geht es ja nicht, aber ihr versteht das sicher richtig. Also Sprüche 31 wird gesagt, ich sage mal mit modernen Worten, dass die Frau zu Hause eine wohnliche und gastfreundliche Atmosphäre schaffen soll. Dass Menschen, wenn sie dahin kommen, merken, in dieser Wohnung herrscht ein anderer Geist, als das vielleicht bei den weltlich gesinnten Nachbarn der Fall sein mag. Sie streckt ihre Hand dem Elenden entgegen und dem Bedürftigen. Vers 20, Sprüche 31. Vers 26, sie tut ihren Mund mit Weisheit auf. Liebreiche Lehre ist auf ihrer Zunge. Lehre mit EH wohlgemerkt. Sie überwacht die Vorgänge in ihrem Haus und ist nicht das Brot der Faulheit. Also herrscht Ordnung. Sie weiß, worum es geht. Wir können jetzt, wenn wir zurückgehen in die biblische Zeit, da war ja Haus mehr wie heute zwei Zimmer. Da war ja viel mehr Betrieb. Da lebte man auch in Großfamilien. Also sie überwacht die Vorgänge des Hauses, da geht es auch um Einkaufen und um Versorgungsdinge, die stimmen müssen. Also all das, was damit die Gemeinschaft funktioniert, ist ihre Aufgabe. Also eine wohnliche und gastfreundliche Atmosphäre schaffen. Wenn da man Angst hat, jemanden mit nach Hause zu bringen, weil dort das Chaos ausgebrochen ist, dann ist das nicht ganz das, was hier in Sprüche 31 uns vor Augen geführt wird. Nur als Gedanke, wir wissen, dass das bei uns nicht so ist, ganz klar. Ein vierter und letzter Punkt, merkt man, ich habe bei Frauen nur vier Punkte, bei Männern nur sechs, ne, damit sich Karo beklagen kann. Aber ein ganz entscheidender, und der ist mir ganz besonders auch wichtig, nicht weil das bei mir daheim so ist, sondern weil ich viele Ehegemeinschaften kennengelernt habe, auch im Verlauf meines Lebens, auch in gläubigen Häusern, wo es große Probleme gab, auch in diesen Punkten. Wir haben eine christliche Geschichte im Buch der Richter, Kapitel 14. Da geht es um Simson und sein Weib, seine Frau. Und seine Frau, ich habe hier die alte Elberfelder Bibel, da steht Weib, deswegen verlese ich mich manchmal. Ich mag das Wort eigentlich nicht so, weil das bei uns einen falschen Inhalt bekommen hat. Also die Frau von den Philistern. Da hat er den Philistern ein Rätsel aufgegeben, wir kennen die Geschichte sicher, um die geht es aber jetzt nicht. Und die Philisterfrau wollte nun ihrem Volk helfen, wollte das Rätsel wissen. Was hat die Frau denn gemacht, um das Rätsel zu erfahren? Da lesen wir im Richter Kapitel 14. Da sagt sie zu ihm, zu Simson. Simson sagt zu ihr, Entschuldigung, siehe, mein Vater und meiner Mutter habe ich es nicht kundgetan, das Rätsel. Soll ich es dir kundtun? Sagt er zu seiner Frau. Eine Philisterin war schon ein schlechtes Gespann, war nicht so gut, dass er das gemacht hat, auch seine Eltern waren dagegen, das ist Nebensache. Und was macht sie jetzt? Die Frau war ein Fest von 7 Tagen. Und da steht beschrieben, sie weinte an ihm 7 Tage, solange das Fest mal dauerte. Denn es drängte sie die Zeit. Und dann hat er ihr das Rätsel kund. Sie weinte an ihm 7 Tage. Weißt du was? Das hält kein Mann aus. Wenn eine Frau 7 Tage an ihm weint, dann macht er alles, nur damit das aufhört. Und deswegen, mach als Frau sowas nie. Weil damit verspielst du genau das, worum es hier geht. Nämlich das Einhalten der göttlichen Ordnung und des Wahrnehmens deiner Rolle. Versuche nicht mit Weinen deinen Willen durchzusetzen. Weil das hätte fürchterliche Folgen. Wir haben es bei Simson hier ganz deutlich vor Augen. Dazu gehört auch das zänkische Verhalten einer Frau. Wir haben ja keine zänkischen Frauen. Ich mache das nur der Vollständigkeit halber, weil in Sprüche 27 steht, eine Traufe am Tage des strömenden Regens und eine zänkische Frau gleichen sich. Was heißt denn das? Ich habe das gleich. Im zweiten Satz heißt es, Wer diese zurückhält, hält den Wind zurück. Und seine Rechte greift im Öl. Das sind ganz köstliche Bilder. Die hatten früher Flachdächer aus gestampftem Lehm. Und in der Regenzeit, wenn das Dach nicht dicht war, hat es durchgebracht. Jetzt sitzt man da im Wohnzimmer und ständig tropft dir Wasser am Kopf. Du willst was lesen und immer kommt so ein Tropfen am Kopf, weil das Dach undicht ist. Sagt der Sprücheschreiber, genau so ist eine zänkische Frau. Was machst du denn? Du haust ab, dann gehst du weg. Nichts wie fort. Daheim ist Rach, ich gehe fort als Mann. Und wenn du diese Frau aufhalten willst, sagst du, das ist wie Wind aufhalten. Geh mal raus und halt den Wind ab. Kannst du vergessen, funktioniert nicht. Oder frag mal Öl in deiner rechten oder in einer Hand. Öl ist mal drin durch die Finger. Also diese Bilder zeigen in einer wunderbaren Sprache, dass also das Verhalten der Frau ganz entscheidend dazu beiträgt, wie der Mann sich zu Hause fühlt. Gut, das war's schon, war's so schlimm. Nein, also zusammenfassend will ich sagen, für beide gilt, geben ist beglückender als empfangen, Apostelgeschichte 20, Vers 35. Und für beide gilt auch, Kolosser 3, Vers 14, dass die Liebe das Zusammenbindende der Vollendung ist, steht da wörtlich, das Zusammenbindende der Vollendung ist die Liebe in dieser Gemeinschaft. Und jetzt überlegen wir, ein Kleid oder ein Anzug, wie wird da zusammengehalten? Durch 1000 kleine Stiche, nicht durch drei Knoten und das Kleid ist fertig, mag es vielleicht geben, in Haute Couture, da haben sie wohl gesagt, aber das ist kein normales Kleid. Also ein normales Kleid oder ein Anzug wird durch 1000 Stiche zusammengehalten, die vielen kleinen Dinge des täglichen Lebens, all das, was wir heute besprochen haben, zum Teil, dient dazu mit, diese Gemeinschaft zu festigen zwischen Mann und Frau. Wir sind ja die Leute, die sagen, wir leben ganz aus der Gnade, du musst gar nichts tun. Genau so ist es. Aber hier hast du ein reiches Betätigungsfeld als Mann oder Frau oder als Hilfe für andere, wenn du nicht verheiratet bist, um ihnen zu helfen, nämlich den göttlichen Standard, die Hauptordnung anzuwenden in der menschlichen Gemeinschaft. Und hier möge uns der Herr Gnade schenken, dass wir diese göttliche Ordnung in unserem Leben in die Tat umsetzen können. Amen.